spreche auch gerne mit ihm. Und seine Tochter hat im Ethikunterricht die Frage gestellt bekommen, was kommt nach dem Leben? 10-jährig, so wie die Mädels eben, die sich gemeldet haben. Und er fand es gut, sagte er mir, was kommt nach dem Leben? Diese Frage schon einem so jungen Kind zu stellen und offen zu lassen. Das fand er auch gut und sagte, naja, sie kommen dann zu mir nach Hause und stellen mir die Frage. Ja, und dann sagt er, ja, ich habe ihnen zwar was erklärt und so weiter, aber er betonte, ich finde es gut, wenn sie selber ihren Glauben finden. Ich weiß nicht, ob er das nur zu mir jetzt gesagt hat oder ob er das wirklich so meint. Denn die Wahrheit ist nur, das glauben wir, im Wort Gottes zu finden. Die Wahrheit darüber ist nur im Wort Gottes zu finden. Und diese Frage einfach jemandem zu stellen und offen zu lassen, was kommt nach dem Leben, ja, ohne die Möglichkeit geben, irgendwie die Wahrheit auch zu hören, das ist schwierig. Deswegen mein erster Punkt, Wahrheit ist nur im Wort Gottes zu finden. Und zwar 3 Verse weiter aus der Stelle, die Gera gelesen hat, Johannes 14, wo Jesus gesagt hat, ich will, dass ihr bei mir seid und ich werde euch Wohnungen bauen. Da steht in 14, Vers 6, in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm danach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir alle, die wir gläubig werden durften, haben wahrscheinlich, zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit, dieses von jemandem gehört, der den Weg, Jesus als den Weg angenommen hat und auf diesem Weg ihn, Jesus, als die Wahrheit erkannt hat und dann so davon, von dieser Wahrheit so ergriffen war, dass er uns weitergesagt hat von dieser Wahrheit und uns zu einem Aufruf gebracht hat, lieber Mensch, glaubst du das auch? Treff eine Entscheidung, ob du das glaubst oder nicht und ob du auch in diesen Weg hineingehen willst und auch die absolute Wahrheit erkennen willst. Das hat Jesus auch bei den Jüngern gemacht. Er hat ihnen gesagt, folgt mir nach, ich bin der Weg. Und die Jünger sind diesen Schritt gegangen, sie sind ihm nachgefolgt und dann im Folgen dieses Weges ging ihnen mehr und mehr die Wahrheit auf, dass Jesus die Wahrheit ist. Und diese frohe Botschaft haben sie dann weitergetragen. Die Tochter meines Arbeitskollegen und jeder Mensch auf dieser Welt braucht solche Menschen, die selbst den Weg der Wahrheit, den Weg Jesu folgen und diese frohe Botschaft weitersagen. Gott hat auch andere Möglichkeiten, diese Botschaft den Menschen ins Herz kommen zu lassen. Aber dieser Weg, dass Menschen ihn erkennen als die Wahrheit und weitergeben, das ist eigentlich der Weg, den Gott uns auch gelehrt hat und den er will von uns. Also es kommt auf uns drauf an. Wenn wir mit anderen Menschen reden, hat jemand gesagt, sollen wir den Mund aufmachen. Wir sollen die Wahrheit bekennen. Wir sollen die Wahrheit bekräftigen. Und jetzt ist das ein Grundsatz. Wenn wir mit anderen Menschen reden, können wir die Wahrheit bekräftigen oder wir können sie, und jetzt wird's hart, wir können sie auch leugnen. Sogar wir als Nachfolger, sogar wir als Christen können die Wahrheit leugnen. Das ist hart und ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich so sagen darf oder muss. Aber wir werden sehen, später in einer Bibelstelle, die Paulus an die Korinther schreibt, dass es da wirklich so der Fall war. Wir werden beeinflusst auf diesem Weg, auf unserem Weg werden wir beeinflusst. Ich habe einen schlauen Satz gefunden im Internet. In der gesamten Geschichte der Menschheit ist nichts so umkämpft wie die Wahrheit. In der gesamten Geschichte der Menschheit ist nichts so umkämpft wie die Wahrheit. Das heißt auch für jeden von uns, dass wir an der Wahrheit bleiben und diese bekräftigen müssen, sollen. Die Korinther waren ziemlich beeinflusst von ihrer Außenwelt, von der Welt um sie herum. Wir lesen von ihnen, dass sie ganz gerne auf menschliche Weisheit achteten. Das liebten sie. Wenn jemand mit einer richtigen Weisheit zu ihnen kam in ihre Versammlung und hat sie ihnen offengelegt, die Weisheit, die er hatte, dann liebten sie das. Wir lesen von ihnen, dass sie es liebten, wenn jemand total mit guter Technik vorne präsentieren konnte. Deswegen hat Paulus dann zu ihnen gesagt, ich bin zu euch nicht in Redeweisheit gekommen. Ich wollte euch nicht mit Technik, mit Präsentation, mit Charisma überzeugen. Ich wollte euch in der Schwachheit des Wortes Gottes, wollte ich die Kraft Gottes wirken lassen. Ich wollte euch die schwache Methode, nämlich die, die da steht, wir predigen den gekreuzigten Christus. Diese Methode Gottes, diese göttliche Weisheit, stellt er dann im Gegensatz zur menschlichen Weisheit ihnen vor. Und jetzt zu unserer Stelle, die ein Stück weit erschreckend ist, in 1. Korinther 15, 12 bis 14. 1. Korinther 15, 12 bis 14. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Es gibt einige oder es gab einige in der Gemeinde Korinth, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und da geht Paulus richtig rein, richtig stellt er sich dagegen. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dann fällt alles zusammen. Wie kann das sein, dass etliche unter euch nicht an die Auferstehung aus den Toten glauben? Und das meine ich, damit leugneten, glaube ich, einige aus Korinth die Wahrheit. Und trotzdem spricht Paulus sie an. Und trotzdem sagt Paulus zu ihnen, ihr werdet auferstehen und macht es ihnen klar. Und gibt ihnen die Wahrheit über Jesus weiter. Verse 20 bis 23, auch aus dem gleichen Kapitel. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt und er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Einen kleinen Ausflug wollte ich mit euch machen zur Erschaffung des ersten Menschen, zu Adam. Adam, der erste Mensch, ist erschaffen im Bilde Gottes. Das steht in 1. Mose 1, 26 und 27. Jeder Mensch ist im Bilde Gottes erschaffen. Gott ähnlich steht da. Und dann wieder im nächsten Satz steht, im Bilde Gottes sind wir erschaffen. Was bedeutet das, im Bilde Gottes erschaffen worden zu sein? Darüber machten sich schon viele schlaue Menschen Gedanken. Jemand sagte, vielleicht könnt ihr die Präsentation mal starten, jemand sagte, der aufrechte Gang des Menschen, der ist ein Zeichen, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir hatten diese Plakate bei den Hessentagen, deswegen habe ich das nicht jetzt extra machen müssen, habe mich nur erinnert, der aufrechte Gang des Menschen. Ja, körperlich sind wir im Bilde Gottes erschaffen. Auch unser Körper, aber nicht nur das. Das ist eine Einzigartigkeit, die, wenn man genauer da reinguckt, einen schon zum Wundern bringt. Wenn ihr schnell mal einfach über die nächsten Folien drüber geht, genau, wir haben einen ganz besonderen Fußballen, der diese aufrichtige Gehart ermöglicht. Nur wir haben den. Wir haben diese bestimmten drei Punkte, auf denen wir stehen, in denen wir unser Gleichgewicht am besten halten können. Genau, wir sind besonders erschaffen. Unser Körper ist im Bilde Gottes erschaffen. Das steht so und das steht nicht über die Tiere. Denn die Tiere sind auch als Körper erschaffen, aber nicht im Bilde Gottes erschaffen. Jetzt nochmal auf die nächste. Genau, das sind die zwei Stellen. Vielleicht könnt ihr sie nochmal einblenden. Das ist 1. Mose 1, 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen schaffen. Aber unser Körper ist nicht das Einzige, was im Bilde Gottes geschaffen ist. Wir sind als ganzer Mensch, als Seele, Gott hauchte den Mensch an und gab ihm eine lebendige Seele. Wir sind als ganzer Mensch im Bilde Gottes geschaffen. Und das interessanterweise, obwohl Gott gar keinen Körper hat. Gott ist Geist. Aber er muss keinen Körper haben, um uns in einem Körper zu schaffen. Unser Körper ist von Gott so geschaffen, dass er diese Seele, die Gott uns gegeben hat, sehr gut beinhalten kann. Unser Körper ist gleichzeitig so geschaffen, dass er sehr gut in einen geistlichen Leib umgewandelt werden kann. Das kann Gott machen. Er hat den Körper schon so geschaffen, dass er ihn umwandeln kann. Aber wir wissen alle, dann ist etwas gekommen in das Leben der Menschen, das ihn jetzt sterben lassen musste. Eigentlich war Adam und Eva nicht zum Sterben bestimmt. Wenn er im Bilde Gottes geschaffen wurde, dann im Bilde Gottes bedeutet dann auch, dass er nicht sterben sollte. Denn Gott kann nicht sterben. Aber jetzt ist die Sünde in das Leben des Menschen gekommen und jetzt musste er sterben. Und so müssen wir alle, wie Adam und Eva, sterben. Alle Menschen nach ihnen müssen sterben und wir auch. In 1. Korinther 15, Vers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Daher ist Jesus Christus in unsere Welt gekommen. Daher ist er gestorben, gekreuzigt worden, richtig gestorben, nicht einfach nur bewusstlos gewesen und wieder auferstanden. Und jetzt ist ganz interessant, er wird als Erster genannt, der auferstanden ist. Warum wird er als Erster genannt, der auferstanden ist, obwohl einige schon auferstanden sind, die er selbst auferweckt hat? Weil Jesus in einem ganz neuen Leib auferstanden ist, in einem ganz anderen Leib auferstanden ist. Er erhielt einen völlig neuen Leib. Alle, die auferstanden sind vor Jesus, die mussten wieder sterben und sie sind auch zu Staub geworden, so wie wir, wenn wir sterben, zu Staub werden. Aber Jesus ist nicht auferstanden, um zu sterben, sondern sein Leib war für die Ewigkeit, für immer auferstanden. Und damit besiegte er den Tod völlig. Sein Auferstehungsleib, noch ganz schnell zum Schluss, sein Auferstehungsleib war anders. Er war ähnlich dem Leib, den er auf der Erde hatte, und doch war er anders. Ähnlich war er, weil die Menschen ihn erkannten. Ähnlich war er, weil die Kreuzigungsmerkmale, die Wunden zu sehen waren. Ähnlich war er, weil er essen konnte, aber nicht essen musste. Sein Körper hatte Fleisch und Knochen. Und doch gab es Unterschiede. Er war nicht in geschlossenen Räumen gebunden. Er konnte durch geschlossene Räume durchgehen. Er musste nicht unbedingt essen. Er hatte nicht diese Bedürfnisse, die wir haben. Die genaueste Beschreibung steht in Offenbarung. Die können wir uns zu Hause lesen von diesem neuen Auferstehungsleib. Aber die Auferstehung ist ein Vorbild für uns. Genauso und mit dem gleichen Leib werden alle auferstehen, die an ihn glauben. Die an den Herrn Jesus glauben. Und deswegen zwei Fragen heute an dich und an mich. Wer ist Jesus für dich? Ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben? Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, hast du eine Entscheidung getroffen, dass du diesem Weg, dieser Wahrheit und diesem Leben folgst. Jesus ist die absolute Wahrheit und wir wissen, was nach dem Leben kommt. Dann geht das Leben in neuer, in Herrlichkeit weiter, so wie Jesus als Erster es uns gezeigt hat. Und ich wollte mit euch zusammen beten und wer will, kann gerne sich beteiligen.